Body on Radio. Hardcore auf
die Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hardbody Radio. Mein Name ist Pierre Lamelie.
Ich bin der Murat Demir.
Ja, jetzt hatten wir ja eine rekordverdächtige Wettkampfsaison beim DBFV hinter uns. Ich glaube, es gibt keinen Wettkampf, der nicht mit irgendeinem Rekord aufgewartet hat. Meistens Teilnehmerrekord. In der nationalen deutschen Meisterschaft in Bochum jetzt 220 Starter. Also Hammer, so viele Athleten. Jetzt warst du ja auch Kampfrichter in Bochum gewesen und interessiert natürlich viele Leute, wie kriegt man das denn überhaupt hin? In Klassen, wo 30, 40 Leute am Start sind, da überhaupt eine ordentliche Bewertung an den Start zu bekommen. Also wie gehst du generell vor in so einer Eliminationsrunde, wenn da 40 Leute sind?
Ja, also erst einmal, wenn da 30 Leute auf die Bühne kommen, kannst du natürlich nicht jeden Einzelnen rauspicken, wo du dann der Meinung bist, dass sie gut sind. Deswegen gibt's eine Eliminationsrunde. Also wenn da 30 Leute sind, werden erst einmal die ersten 15 mit reingenommen. Also das heißt sozusagen, ja, erstmal Halbfinale und die restlichen 15, wovon man halt nicht überzeugt ist, dass sie halt das Finale bestreiten könnten, die werden dann eliminiert und die 15 Teilnehmer, okay, wenn es mal 16 oder 17 sind, ist es auch in Ordnung, dann werden die zwei nicht eliminiert, die werden da mitbewertet, aber wenn es dann halt 20 oder 25, 30 Leute sind, wie letztes Mal, dann 15 Leute und da hat man schon einen besseren Überblick. Und
also
dann
Elimination heißt nicht Ausschlussverfahren, sondern Einschlussverfahren sozusagen. Du machst also 15 Kreuze von den Leuten, wo du denkst, das sind deine Top 15.
Richtig.
Ja, dann liegt es dann an den Rechnern, die müssen dann zusammenzählen.
Ja.
Ja. Was natürlich auch nicht einfach ist.
Nein, das ist auch nicht einfach. Deswegen sitzen da auch meistens 2 bis 3 Leute, damit es wird dann halt gerechnet, es wird dann halt nochmal gegengerechnet, dass da keine Fehler aufkommen. Es sind ja auch nur Menschen, die das machen. Ich würde es in Zukunft begrüßen, wenn man das halt maschinell machen könnte, schneller, effektiver. Natürlich kann man da auch Fehler machen, aber ich würde es begrüßen, dass wenn die ganzen Ergebnisse ganz schnell auch bei den Teilnehmern sind und bei uns Kampfrichtern natürlich auch abends.
Ja, wer weiß, was wir da zukünftig noch machen können. Okay, jetzt haben wir die Top 15, das ist dann sozusagen Halbfinale und da, wo das erste Mal Vergleiche aufgerufen werden. Im Eliminationsrunde gibt's ja die Vergleiche nur so nach der numerischen Reihenfolge der Startnummern und im Halbfinale suchen die Kampfrichter ja dann sozusagen aus, wen sie vergleichen möchten. Bei den Profis macht das ja normalerweise nur der Hauptkampfrichter, der sagt hier, ich will jetzt die und die haben. Und in der Regel, wenn ja halt 5 Leute im ersten Vergleich sind, dann sind das meistens auch die Top 5. Ist es bei den Amateuren auch so?
Nein, definitiv nicht. Also das habe ich auch schon mal bei irgendeinem Video mal gesagt. Das ist definitiv nicht so. Bei den Amerikanern haben wir, wie du es erwähnt hast, der Head Judge, also der Hauptkampfrichter, der entscheidet ja nicht nur in der Vorwahl, sondern auch im Finale, wer da zum Schluss Top 5 reinkommt. Nur bei uns ist es so, bei den Amateuren, wir sind entweder 5, 7 oder 9 Kampfrichter und wir entscheiden gemeinsam, also nach unseren Ergebnissen, nach der Auszählung, wer in die Top 5 kommt oder nicht. Und das heißt nicht, dass die ersten, zuerst aufgerufen worden sind, dass die garantiert auch Top 5 sind. Also es kann auch mal sein, dass er beim zweiten Call-Out oder auch sogar beim dritten Call-Out irgendeiner halt nicht so sehr aufgefallen ist. Und dafür gibt's ja diese Vorwahlen, dass sie dann nach und nach sich nach vorne kämpfen und die Vergleiche suchen. Und die Vergleiche kriegen sie dann auch zum Schluss. Spätestens im Finale, wenn da nur noch 6 Leute übrig sind, dann wird man genau sehen, okay, der stand neben diesem sogenannten Top-Favoriten noch gar nicht. Mhm. Lass uns mal den mal daneben hinstellen, mal schauen, wie er dann ausschaut. Und teilweise ist es so, dass man plötzlich dann sieht, okay, wo er ganz hinten rechts am Bühnenrand stand, unter schlechter Licht, da hat man den nicht beachtet. Und dann auf einmal sieht man den und dann kann es sogar sein, dass er alle überholt.
Wobei ja jetzt auch beim Finale wird ja auch von Grund auf neu gewertet. Es kann auch sein, dass die Kampfrichter, die die Vorwahl gewertet haben, nicht die gleichen sind, die im Finale werden müssen, oder?
Nein. Also es wird dann Vorwahl und abends Finale. Könnte es sogar sein, dass die Kampfrichter auch mal wechseln. Mhm. Also es ist in der Regel auch so, dass da eine oder andere auch mal Pause machen kann. Und die Ergebnisse von der Vorwahl wird auch nicht mehr berücksichtigt.
Also gerade wenn es eng ist und da gehen ja, ist ja teilweise nur eine Geschmacksfrage dann nur noch. Ja, wenn alle Teilnehmer nah beieinander sind, dass wir zwischen Vorwahl und Finale komplett unterschiedliche Ergebnisse haben. Zum Beispiel, wie wir das jetzt auf der internationalen deutschen Meisterschaft in der Männerklasse 2 hatten. Ja, also ich glaube, der am Schluss gewonnen hat, Alexander Kropp, der war in der Vorwahl ziemlich weit hinten gewesen, wenn man sich den Wertungsstand mal anguckt.
Ja, also ziemlich weit hinten.
Auch erst im zweiten Vergleich. Also du hast ja die Klasse auch, glaube ich, gewertet.
Die habe ich auch gewertet, ja.
Wie kannst du das mal so erklären?
Ja, also das ist so dieser typische Fall, was ich vorhin erklärt habe. Der Alexander war irgendwo halt in der Reihe, war auch sehr, also das muss ich übrigens auch noch sagen, dass die Klasse sehr, sehr stark besetzt war, also ungewöhnlich stark, also wirklich richtig stark.
Da hatten wir noch hier Ismail Borucu, Toni Bellaroba, Tobias Gerblinger, Serkan Cetin war noch drin.
Alles
also.
Gerblinger ist ja noch aktueller, frisch gebackener Mr. Olympia Amateure noch. In Prag gewonnen und dann gibt's Serkan Cetin, der vier oder fünfmal, glaube ich, sogar deutsche Meisterschaft gewonnen hat, der ständig bei Weltmeisterschaften immer teilnimmt und der auch schon so lange dabei ist. Dann Easy, also Ismail, der hat auch schon seine Erfolge gezeigt und der Alexander, okay, den habe ich das erste Mal, als er seinen Gesamtsieg bei der Bayerischen gemacht hat, bemerkt und gesehen. Vielleicht hat er vorher auch schon gemacht, aber da hat er mir schon sehr gut gefallen. Also war auch gerechtfertigt, dass er da den Gesamtsieg, also den Schwergewichtler auch geschlagen hat. Und der ist aber an dem Tag halt nicht so sehr am Anfang aufgefallen. Also es kann auch sein, natürlich, wir haben eine Präsentationssportart, dass die Leute das manchmal nicht so ernst nehmen mit der Farbe, ob es dann halt die richtige Farbe ist oder ob man matt ist oder glänzt oder mit dem Aufladen, Entladen, Entwässern, da macht man halt auch mal kleine Fehler. Diese kleinen Fehler sind bei so einer Leistungsdichte, können entscheidend sein. Und wenn man dann halt zum Abend hin alles richtig gemacht hat und mit richtige Kritik bekommen hat, objektive Kritik, sage ich mal, und die haben sich dann halt deutlich verbessert. Das kann man beim Bodybuilding. Dann hat man die Nase vorn.
Was muss man da machen, um sich dann zwischen Vorwahl und Finale zu verbessern?
Ja, also zum Beispiel, wenn jemand...
Muss man zum Beispiel zu McDonald's gehen? Ich glaube, mindestens die Hälfte aller Teilnehmer rennen nach der Vorwahl zu McDonald's.
Tja, das ist natürlich nicht unbedingt jetzt... die richtige Wahl, weil das bekommt nicht jedem gut. Also es sind halt verschiedene Körpertypen. Wenn du die ganzen Wochen, Monate deine Diät, sag ich mal, Low Carb gemacht hast, also oder halt gar keine Kohlenhydrate, kaum noch Kohlenhydrate aufgenommen hast und noch nicht mal so diese sogenannten Cheat Days, also so Aufladetage gemacht hast und dann plötzlich auf der Meisterschaft fällt dir ein, alle gehen zu McDonald's, also muss ich auch hin. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nach hinten losgeht. Und wenn jemand aber seinen Körper schon darauf trainiert hat, also ab und zu mal so diese Tage hat, wo man mal diese Sachen isst und man geht da am nächsten Tag ins Training und ist da richtig stark und die Körperoptik hat sich dann auch verbessert, dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht probiere ich das nochmal aus. Oder die haben es vorher schon mal ausprobiert bei einer Phase, wo sie noch keinen Wettkampf haben, aber schon eine Wettkampfform haben. Oder bei anderen Meisterschaften. Also so spontan, wenn ich das noch nie gemacht habe, ist das völliger Schwachsinn in meinen Augen, einfach da hinzufahren, nur weil die anderen da auch hinfahren. Hm. Man sieht nicht unbedingt besser aus.
Jetzt hatten wir ja auch ein bisschen auch bei Facebook gelesen, dass der ein oder andere Teilnehmer aus der Männerklasse 2 sich dann zu Unrecht bewertet gefühlt hat, weil eben die Vorwahl ein anderes Ergebnis hatte als Finale. Aber wie würdest du das jetzt sagen? Also ist da jetzt irgendwas schiefgelaufen oder ist es halt einfach das System, dass das passieren kann, dass die Vorwahl letztendlich nur eine Qualifikation fürs Finale ist? Das ist keine Vorentscheidung.
Richtig so. Also bei den Amateuren ist die Vorwahl einfach eine Qualifikation. Da haben die Kampfrichter vorher schon wahrscheinlich mehrere Athleten schon auf der Bühne gesehen und mehrere Klassen bewertet. Und man sieht dann halt in jeder Klasse, wo es stark besetzt ist, 10, 15, 20, 30 Athleten teilweise. Und man muss sich ganz, ganz schnell festlegen. Und man legt sich dann morgens in der Vorwahl fest und gibt jedem die Platzierungen, weil die Platzierungen müssen wir schon geben, damit man sehen kann, okay, ja, das sind die Top 10 und so, die kommen dann halt da rein. Aber abends, wenn da nicht mehr so viele Teilnehmer da sind, dann werden die Teilnehmer, wo wir auch mehr Zeit haben, noch genauer betrachtet. Und wie ich es schon vorhin erwähnt habe, vielleicht haben sich einige dann mit McDonald's aufgeladen und ist die Muskeln sind noch praller geworden, oder die anderen haben sich mit McDonald's auch aufgeladen, die Muskeln sind dann halt wässriger geworden und dann hab subkutanes Wasser gezogen. Ja, und das kann alles passieren und das kann Punkte kosten. Dann braucht man sich nicht morgens dann halt festlegen, ja, ich war glasklarer Führer. Klar, natürlich kann man da schon mal skeptisch sein. Allerdings abends, das weiß jeder, der schon lange dabei ist, werden die Karten komplett neu gemischt.
Also ich habe das, glaube ich, am extremsten mal 2003 gesehen. Da war der Erich Beil am Start. Und er hat zur Vorwahl noch nicht mal Farbe aufgetragen, weil er gesagt hat, oh, ich qualifiziere mich eh fürs Finale und dann zum Finale mache ich dann alles, wie ich das planen möchte.
Und?
Ja, hat auch gut geklappt. Also er war gut genug, um sich das erlauben zu können damals.
Ja, okay, das will ich nicht machen.
Eine andere Klasse, wo es ja auch ziemlich eng war, ist Bikini-Klasse. Wir haben hier Zweikampf zwischen Anna Meyer und Christine Rohler gesehen. Am Ende nur ein Punkt, die beiden auseinander gelegen haben. Hast du die Klasse auch gewertet?
Die Klasse habe ich auch gewertet, ja.
Was kann ein Punkt ausgemacht haben? Also
es ist so, das waren ja zwei Top-Athletinnen, die wirklich an der Spitze waren und Christine, die hat ja sogar den Gesamtsieg gemacht. Also wir reden da hier von der Top-Klasse der Bikini. Fitnessathletinnen. Das heißt, wenn die Anna gewonnen hätte, würden die Aussichten noch sehr gut auf einen Gesamtsieg sein, weil es wirklich sehr, sehr stark besetzt war. Anna mit ihrer Erfahrung und schon lange mitgemacht und das sind Nuancen einfach gewesen. Der eine Kampfrichter hat sie vielleicht ganz knapp auf dem ersten gesehen und der andere ganz knapp auf dem zweiten. Und es werden ja halt, wie ich schon erwähnt habe, neun Kampfrichter sind, das beste Ergebnis und das schlechteste Ergebnis werden erstmal durchgestrichen. Also ein Beispiel. Ich zum Beispiel sag, Anna ist Nummer 1. Dann sagt irgendein anderer, Anna ist Nummer 4. Und alle anderen sagen, Anna ist Nummer 2. Mein Ergebnis Nummer 1 wird gestrichen und das andere Ergebnis Nummer 4 wird auch gestrichen, also beste und schlechteste. Und alles, was das in der Mitte ist, wird zusammengezählt und der Schnitt genommen, also Platz Nummer 2. Das kann sein, dass es ausschlaggebend war, dass wir 9 Kampfrichter, 5 Anna auf 2 gesetzt haben, 4 auf 2, dann, Entschuldigung, genau umgekehrt. Und deswegen hat sie den zweiten gemacht.
Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, Christine hatte auch in diesem Jahr, glaube ich, den 9. Wettkampf gemacht. Also wenn du halt so viele Wettkämpfe machst, du hast dann die Präsentation, wo du deine Schokoladenseiten am besten zeigen kannst, hast halt einfach dann schon beim 9. Wettkampf raus.
Ja, jein, will ich mal sagen, weil Anna hat bestimmt mehr als 9 Wettkämpfe gemacht.
Ja, aber nicht in diesem Jahr.
Okay, das nicht. Ja. Allerdings, von Christine war die Form genau auf den Punkt.
Genau, das hat man ja dann auch raus. Wenn du im 9. Wettkampf im gleichen Jahr, ich meine, der Körper ändert sich zwar mit der Zeit, aber nicht innerhalb eines Jahres so sehr.
Natürlich
beim
nicht.
Beim 9. Wettkampf, also da hast du alles raus. Da weißt du auf die Stunde genau, wann du was zu essen und zu trinken hast. Ich meine, sie wird ja auch vorbereitet vom Deadlift.
Ja.
Der wird's da auch ziemlich penibel nehmen. Und so werden die das wie beim Formel-1-Wagen, dass die optimale Abstimmung vorgenommen haben.
Das ist auch meine Meinung. Also Men's Physik und Bikini-Klassen, wo halt nicht so die Muskelmasse verlangt wird, wo die Leute halt von ihrer Genetik, von ihrer Linie und von ihrer Posing-Kür leben, kann man durchaus mehrere Wettkämpfe machen. Also es ist gar kein Problem, dass man sich in Form bringt. Ich bin sowieso ein Gegner von ganz heftigen Massephasen.
Braucht man die denn in den Klassen?
Ach, also überhaupt, ich finde, Quatsch ist das. Also wer das Gegenteil behauptet, soll es gerne machen, aber wird es auch später dann bereuen bei der Diät, weil man halt zu viel Speck noch auf den Hüften hat und gerade Bikini-Mädels, also hallo, ich, naja, also warum?
Man muss ja das Ganze ja über in Form und ich meine, ja, du kannst ja trotzdem aufbauen. Ich meine, jetzt hast du, gestern haben wir gerade drüber gesprochen, 97 Kilo.
Na, will ich noch hin, aber 94 habe ich.
Ja, und
aber das ist immer noch mehr, also 5 Kilo mehr als letztes Jahr. Und bisher hat das noch keiner gesehen, dass ich halt Off-Season war. Also das ist, muss
da
nicht sein.
Gab es da mal eine Phase, wo du nicht mehr deine Bauchmuskeln gesehen hast?
Naja, ein bisschen mit Wasser natürlich da überzogen, aber das kann keiner bestätigen. Also kannst jeden fragen, hab mich noch nie in Offseason gesehen. Also und da stehe ich auch nicht drauf und ich möchte halt nicht diesen Body nur 10 Minuten auf der Bühne genießen, sondern das ganze Jahr über. Wozu mache ich das denn nicht? Ich mache das nicht nur für 10, 15 Minuten Ruhm, sondern ich mache das für immer.
Ja, wie genießt du den sonst? Also,
ja, also
da einölen vom Spiegel zu Hause.
Ja, zum Beispiel, ja, also lachst, aber ich, ja, natürlich, also die Leute, die keine Ahnung haben, würden jetzt sagen, es klingt sehr arrogant, aber es ist mir egal. Ich mag meinen Körper, ich mag mich und schaue mich sehr, sehr gerne an. Und bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo ein Spiegel ist oder so, das können viele auch bestimmt bestätigen, dass man da halt so die ein oder andere Pose mal macht oder im Fahrstuhl ist immer super Licht.
Ja, Fahrstuhl ist natürlich
zeigt man immer die Bauchmuskeln. Ja klar, also dafür mache ich das doch. Also wenn das halt nur für die Bühne ist, wenn ich richtig viel Geld damit verdienen würde, so wie er, sag ich mal, Phil Heath, der Millionär schon damit geworden ist, oder Kai Greene oder Dexter Jackson und ganz wichtig, Mr. Olympia, okay. Da kann ich das verstehen, die verdienen auch Schweinegeld damit. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man das wirklich nur für sich macht, Lifestyle, schön, das ist toll, Gesundheit. Ja, wozu diese ganze Masse, das verstehe ich nicht. Man ist doch nicht Schwergewichtsathlet, also Men's Physik sollte ästhetisch sein, sollte unsere Sportart nach außen hin immer so präsentieren, wie die Normalos, sage ich mal in Anführungszeichen, gerne aussehen möchten. Und die Bikini-Mädels sollten auch nicht so viel Fettmasse aufbauen, nur damit sie dann halt massiver werden. Das will doch kein Schwein sehen.
Nee, das will niemand sehen. Und wo wir gerade bei Men's Physik sind, ich meine, Men's Physik Klasse 1, hatten wir auch amtierenden Mr. Olympiasieger am Start, Johannes Falke. Und dann würde er aber auch nur Dritter bei dem Wettkampf. Woran lag das denn? Hat er jetzt irgendwas falsch gemacht oder so? Der hat zum Beispiel auch wie Christine jede Menge Wettkämpfe dieses Jahr gemacht. Also der wusste bestimmt auch, was er wie wann zu machen hat. Woran hat es an dem gehakt, dass dann so zwei Leute, die bisher kaum in Erscheinung getreten sind, sich vor ihm platzieren konnten?
Also bei Johannes war ganz klar, man hat es gesehen, dass er einfach nicht auf dem Punkt so trocken war, wie er das immer sonst zeigen konnte. Also ich fand, er hat an Masse verloren, was ihm aber nicht gut getan hat. Im Gegenteil, das müssen nur pure Muskelmasse gewesen sein. Also vor allem morgens hat man das gesehen bei der Vorwahl, dass sie diese Bauchmuskeln, die wofür er auch bekannt ist, was immer richtig trocken, hart auf der Bühne ist, und das ist ja Hauptaugenmerk bei den Men's Physik, da guckt man zuerst hin. Die waren vollkommen mit Wasser überzogen, also es war komplett weich und in den Schultern, die Spannung, alles hat einfach nicht so gesessen wie auf der Mr. Olympia Prag. Amateure, da war ich ja auch live dabei, da habe ich einen ganz anderen Johannes Falke gesehen als bei der Deutschen. Also ich fand, mit dem dritten Platz ist er noch sehr, sehr gut bedient. Also es war noch ein Erfolg für die Form.
Zeigt aber auch, dass es keinen so einen Titelbonus gibt im Kampfgericht. Dass
auf gar keinen Fall.
Der ist ja Mr. Olympia, den dürfen wir jetzt nicht so weit nach hinten durchreihen.
Sowas gibt's nicht. Also ganz klar nein. Also diese Frage nein. Es werden immer die Situation gerade auf der Bühne bewertet und nicht wer wie heißt, wie viele Titel hat, von wem vorbereitet wird oder sonstiges. Das also geht mir komplett am Arsch vorbei.
Eine Klasse, die auch sehr eng umkämpft war, das, über die hatten wir auch im Vorfeld sehr, sehr viel gesprochen, war das Superschwergewicht. Da hatten wir Paul Polocek, Horst Wetterau, Markus Hoppe und Markus Haustmann. Und ich denke mal, jeder von denen wäre deutscher Meister gewesen in jedem anderen Jahr, wenn die anderen nicht dabei gewesen wären. Also es war, glaube ich, das beste Superschwergewicht der letzten Jahre, was wir gesehen haben. Und jetzt haben wir gesehen, Paul Polocek gewinnt, Horst Wetterau Zweiter. Wie hast du diese Klasse zum Beispiel gewertet?
Ja, also ich kann mit meinen Wertungen mache ich kein Geheimnis raus. Also wenn es verlangt wird, mache ich es sogar öffentlich. Ich würde es auch direkt öffentlich machen, auch am Wettkampftag. Ich habe da gar kein Problem damit. Ich habe diese Schwergewichtsklasse nach der Entscheidung mal angeschaut und ja, meine Bewertungen haben eigentlich ganz gut eingetroffen und ich habe Horst morgens, also bei der Vorwahl, noch knapp vor Paul gesehen, weil Paul war da nicht auf dem Punkt trocken, so wie schön man das sagt. Also er war noch nicht bei McDonald's. Er hat aber diese Linie, eine sehr schmale Taille im Gegensatz zu seinen Schultern, also auch Rücken. Also ist wirklich ein schöner Athlet, schön anzuschauen. Und da habe ich Kors ganz knapp vor ihm gesehen. Dann abends beim Finale hat er eine wunderschöne Kür hingelegt. Dann hat er sich auch sehr, sehr gut präsentiert, hat auch wohl paar Sachen richtig gemacht, wo er auch einen Ticken härter war. Dann war er für mich, auch wenn es knapp war, aber vor Horst. Und das haben die anderen Kollegen wohl auch so gesehen. Deshalb hat der Paul meiner Meinung nach knapp gewonnen. Allerdings die Punktezettel haben das gezeigt, dass er schon klar vorne war.
Ja, wobei, wenn man mit Idealpunktzahl, sag ich mal, gewinnt, dann sagt das ja trotzdem nichts über den Abstand zwischen zwei Athleten aus, sondern nur, dass sich die Kampfrichter einig waren.
Die waren sich einig, ja.
Und da, ob man jetzt mit einem Punkt Vorsprung gewinnt oder mit 10 Punkten Vorsprung, also wenn man sich halt das anguckt und dann hat man 9 Kampfrichter, 4 Streichergebnisse und dann gewinnt einer mit 5 und der zweite hat dann 10 Punkte, dann ist der erste ist einstimmig bei allen.
Ja. Also
waren sich die Kampfrichter einig, auch wenn es halt, wie gesagt, hauchdünn zwischen denen war. Weil es halt auch komplett unterschiedliche Körpertypen sind. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt hier einen Apfel hinlege und einen Granatapfel.
Ja.
Und sag, was findest du besser?
Ja,
ja.
Dann
entscheide mal. Ja, rot.
Apfel, weil es halt leichter zu schälen ist oder sowas.
Ja, das
keine Ahnung. Also es ist ja auch so, also ich muss auch noch dazu sagen, gerade bei diesen Kampfrichterentscheidungen, man darf nicht vergessen, es sind Menschen, die entscheiden über Menschen. Und dass wenn man Athleten öfter mal gesehen hat auf der Bühne, und auch natürlich Erfolge gefeiert haben und man kennt diese Athleten, man kennt diese Körper, da muss man jetzt nicht ganz genau angucken, wie sieht er von der Seite aus, wie sieht er von hinten aus, das guckt man sich einfach an und sagt und vergleicht im Kopf schon die Form, was er oder sie vorher schon hatte. Und dann schaut man, wie die anderen noch dazu aussehen. Wenn ich jemanden so wie Alex noch nie vorher gesehen habe, dann betrachte ich ihn natürlich im Finale ganz, ganz genau. Nehme ihn ganz genau unter die Lupe und schaue ich mir alles nochmal intensiv an. Und dann kann ich entscheiden, okay, der hat den Sieg verdient oder zweiten oder dritten oder vierten. Auch da sage ich öffentlich jetzt meine Meinung, meine Entscheidung, wie ich da gewertet habe. Ich habe den Alex auf, also bei mir auf dem Zettel stand er auf dem vierten Platz zum Schluss. Und der Serkan Çetin war auf Platz 1. Das ist halt jetzt anders gekommen, weil halt mehrere Kampfrichter das halt unterschiedlich gesehen haben. Das kann man, also diese Meinung oder das Ergebnis kann man durchaus vertreten, wenn das halt mehrere Kampfrichter das so gesehen haben. Aber das wollte ich nur damit sagen, dass da teilweise Entscheidungen sind, die sich um 1, 2, 3 Plätze verschieben können. Wenn sich das aber so um 10, 15 Plätze verschiebt, das ist dann natürlich Katastrophe. Aber so um 2, 3 Plätze, das ist möglich.
Das geht. Das haben wir ja gestern, war Amateur Olympia World Showdown in Moskau. Paul Polacek hat einen dritten Platz gemacht.
Ja.
So, schade, dass wieder dann nichts mit der Pro-Card geworden ist. Muss nochmal einen Anlauf starten.
Ja, also der bei Paul ist es ja so, er ist ja auch kein kleiner Mann, ich glaube 1,87, 1,88 ist er schon. Und das ist beim Bodybuilding schon ein super Riese. Und er hat 124 Kilo knüppeltrocken auf die Bühne gebracht, also mit vielleicht Wasser raus, vielleicht 122, 123 Kilo. Das ist schon eine Menge, auch bei der Größe. Allerdings, bei Menschen, die so lange Gliedmaßen auch haben, wird das schwierig, Masse genau darauf drauf zu packen, wo es dann halt notwendig ist. Paul Polacek hat also brutale Beine. Die sind wirklich sehr vaskulär, auch dicke Beine, das sieht man ja auch immer wieder, wenn er auf der FIBO ist. Allerdings wirken die immer noch viel zu schmal im Gegensatz zu seinem Oberkörper. Das ist halt der Außenschwung fehlt da noch, wo man noch was machen könnte, aber irgendwie mit den Proportionen, auch wenn er super Beine hat, wirkt es aber nicht so super, weil sein Oberkörper ist überdimensional breit.
Jemand, der ja auch teilnehmen wollte in Moskau, war ja Markus Hausmann gewesen. Jetzt muss man leider schreiben, konnte nicht teilnehmen, weil er am Flughafen nicht an Bord gelassen wurde. Flug hatte alles gehabt, entwässert hat er auch gehabt, also Form hat er auch dabei gehabt. Und dann sahen die hier, dein Visum passt nicht nach Moskau. Ich meine, du warst ja jetzt hier in St. Petersburg gewesen.
Ja.
Wie sind denn so die Visa-Prozeduren dort?
Eigentlich hardcore, weil ich kann von zweimal Russland-Besuch berichten. Mhm. Eins war das erste Mal in... Ja, im Jahre 2008, also vor 7 Jahren, Weltmeisterschaft in Kaliningrad. Da war ich im Flughafen Hannover, mein Koffer alles abgegeben, 2 Personen waren noch mit mir da als Unterstützer und ich saß schon im Flieger und wurde aus dem Flieger wieder rausgeholt, weil ich kein Visum habe. Aber vorher hat mir das keiner gesagt, dass man für die Reise ein Visum braucht, weil ich war ja im Nationalteam der IFBB, also DBRV, und die dachten vielleicht, ja, der hat schon 100% sein Visum, vielleicht müsste das ja wissen, wusste ich aber nicht. Und dann war ich schon im Flieger, ich wundere mich, dass ich bis dahin gekommen bin und dann rausgeschmissen wurde. Und natürlich ist man entwässert und man hat nichts gegessen, ich hatte extra den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich auch mit meinem Gewicht immer halt damals auch Probleme hatte, dass ich da halt immer, was weiß ich, 200-300 Gramm zu viel hatte. Und deshalb war ich dann halt natürlich sehr aggressiv, bin dann nach Hause gefahren, aus Hannover wieder nach Bremen zurück. Und in Bremen, früh morgens am nächsten Tag, musste ich nach Hamburg und musste ich mein Visum holen. Mhm. Also das war schon eine Riesenprozedur. Ja, mich haben sie da nicht ins Konsulat gelassen.
Warum nicht?
Ja, weil ich draußen da schon gemeckert habe, was das sein soll hier alles. Und dass sie mir gefälligst mein Visum jetzt sofort geben sollen. Und was sie dafür verlangen, was sie müssen ich an Geld zahlen, habe ich dann gesagt.
Jetzt für das Visum oder?
Ja, damit ich da reinkomme und schnell das erledigt wird.
Also Bestechungsgeld.
Ne? Ja, so haben die das gesehen. Ne? Also ich habe das nur als Freundschaftsdienst gesehen. Aber die haben das als Bestechung gesehen und haben mich rausgeschmissen. So, dann habe ich meine Bekannten da reingeschickt. Hab noch Visum, alles gekriegt, aber wir haben es innerhalb von einer Stunde gekriegt. Normal ist das auch nicht. Weiß ich nicht, wieso. Ja, und dann bin ich dahin geflogen. Und jetzt bin ich ja um einiges schlauer geworden, was das angeht. Und deshalb habe ich da mein Visum alles vom Reisebüro schon beantragt. Und die haben es erledigt. Mhm. Für 15 Euro extra. Ja,
kacke, aber das hilft dem Markus jetzt auch nicht. Wir sind jetzt gleich in Dortmund angekommen. Da geht's auf die Comic Convention. Werden wir ein bisschen Unfug mit The Incredible Demir veranstalten. Und wir werden die nächste Folge von unserer Serie Build for a Belt mit Wrestler John Klinger drehen. Du bist
ja
auch gut trainiert heute für die eine oder andere Aktion.
Ich habe da schon bei Facebook schon deinen Post gesehen und ich habe die drum gebeten, dass sie gefälligst meinen Kameramann, den Pierre Lamelie, durch die Gegend schmeißen.
Mich?
Weil ich immer noch Athlet bin und Verletzungsanfälligkeit ist immer hoch. Und bei dir hinter der Kamera wäre scheißegal, wenn du mit Krücken da laufen würdest. Deshalb schauen wir mal, was das gleich bringt. Also ich freue mich schon drauf.
Also ihr seht es auf jeden Fall auf Body Extreme. Und vielleicht reden wir das nächste Mal drüber in der nächsten Ausgabe Hardbody Radio mit Pierre Lamelie.
Murat Demir.